Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Über Martin Walser und die Freundschaft zwischen Helmut Schmidt und Siegfried Lenz hat Jörg Margenau erfolgreiche Bücher geschrieben. In der Lesart ist er immer wieder als Literaturkritiker zu hören und jetzt hat er selbst seinen ersten Roman veröffentlicht. Die kanadische Nacht ist der Titel und ich bin jetzt mit Jörg Margenau sogar an einem der Schauplätze dieses Romans in Tübingen verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Jörg Margenau.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Das Buch, das Sie geschrieben haben, das erzählt aus der Ich-Perspektive von einer Reise zum alten, fernen, sterbenden Vater in Kanada und parallel dazu von einem großen, verhinderten Buchprojekt über einen alten Dichter, der schon gestorben ist. Wir haben ja beide schon miteinander hier in der Lesart über Väterbücher gesprochen. Davon gab es ja einige in den letzten Jahren, Männer, die über ihre Väter geschrieben haben. Wie kam es bei Ihnen dazu? Hat Sie das dazu inspiriert, sich auch auf so eine Suche zu begeben?
Man sucht sich seinen Vater ja nicht, sondern setzt sich irgendwann mit ihm ins Verhältnis. Und bei mir war das der Moment, wo mein Vater starb und nach mir rief, nachdem ich jahrzehntelang ihn nicht gesehen habe. Und die Frage ist dann, was weiß man eigentlich voneinander? Warum weiß man vom eigenen Vater weniger als von manchen Figuren, über die ich als Biograf geschrieben habe? Und das wirft neue Fragen auf darüber, wie man über Leben überhaupt schreiben darf und kann und wie man sich selber da ins Verhältnis dazu setzt. Das war einfach der ganz schlichte biografische Anlass, der mich gedrängt hat, darüber zu schreiben.
Das heißt, wir sprechen tatsächlich, wenn es um den Vater geht, auch um Ihre, über Ihre Vatergeschichte, denn es ist ja eigentlich ein Roman.
Es ist ein Roman, aber natürlich ist er wie jeder Roman auf eigenen Erfahrungen, in einem eigenen Erfahrungsraum angesiedelt. Das heißt nicht, dass nicht die Figuren, die da vorkommen, sich dann auch verändern und dass das Ich, das da erzählt, ein Eigenleben gewinnt. Aber die Reise ist eine Reise, die so oder so ähnlich stattgefunden hat. Und aus der dann aber, wenn sie Text wird, dann doch trotzdem was anderes wird.
Jetzt kennen wir uns beide ja auch so ein bisschen und mir war nicht immer ganz wohl, muss ich sagen, wenn man den anderen dann nochmal so scheinbar ganz persönlich kennenlernt durch so ein Buch. Warum haben Sie sich für so eine ganz private Erzählweise entschieden?
Das ist vielleicht ein bisschen paradox. Einerseits merkt der Ich-Erzähler dieses Buches, der an einer Biografie gearbeitet hat über ein Künstlerpaar, dass man, wenn man über andere Menschen schreibt, automatisch in so eine Schieflage gerät. Man ist immer derjenige, auch wenn man gar nicht urteilen will, sondern nur darstellt, der das Leben der anderen zurechtrückt, der sich ein Bild macht, der die Dinge fügt und insofern, ob er will oder nicht, dann doch auch irgendwie ein Urteil über sie fällt oder zumindest ein für die Welt gelten sollendes Bild. Das heißt, er merkt, wenn er das tut, dann sollte er eigentlich diese Schieflage vermeiden. Und das kann er nur, wenn er auch sich selber mit einbringt. Wenn er sein eigenes Leben, sein eigenes Ich dazu ins Verhältnis setzt und weniger über diese Figuren schreibt, auch der eigene Vater ist dann so eine Figur, als mit ihnen durch sie hindurch und so auch sich selber verändernd und sein eigenes Leben in die Waagschale werfend. Dadurch wird dann der Blick, die Perspektive auf diese verschiedenen Lebenswege ein ganz anderer. Und auf der anderen Seite gibt es die Erfahrung als Autor, dass man, wenn man über eigene Lebenserfahrungen schreibt, dass man sich dann gar nicht wichtiger nehmen darf, sondern eher weniger wichtig und sich entlassen in den Text hinein. Das ist ja dann tatsächlich ein Loslassen von sich selbst, was da stattfindet und sich selbst auch als Material nehmend und insofern eigentlich ein Adieu sagen von sich selbst.
Es gibt ja noch eine zweite Erzählebene in Ihrem Buch. Da geht es auch um einen alten Mann, der ist schon verstorben, ein Dichter und seine Frau. Da gibt es ein Buchprojekt, jahrelange Recherche. Und dann untersagt diese Frau, die Malerin ist, dass dieses Buch, an dem der Erzähler gearbeitet hat, überhaupt erscheinen darf. Da denkt man natürlich sofort an ihre Bücher über alte, große Dichter wie Martin Walser oder Siegfried Lenz oder auch Gottfried Benn, über den haben Sie ja auch geschrieben. Gibt es da auch so einen gescheiterten? Das Projekt, was Sie damit eingearbeitet haben, hat mich natürlich neugierig gemacht.
Da gibt es einige Erfahrungen, aber was Sie jetzt genannt haben, also Ben konnte sich sowieso nicht mehr wehren, Lenz habe ich noch als alten, sehr alten Mann gemeinsam mit Helmut Schmidt kennengelernt. Die waren alle noch präsent und waren eigentlich sehr einverstanden mit dem, was dann am Ende entstand. Auch immer ein bisschen zu meiner Überraschung, Martin Walser hat damals gesagt, das bin nicht ich, das ist ein anderer Blick auf mich selbst. Und genau das ist ja das, was stattfindet in der Biografie. Und das muss der Biografierte auch ertragen. In dem neuen Roman von Norbert Gstrein geht es ja übrigens auch genau als Roman um diese Frage, dass ein Biograf da innerhalb des Romans auftritt. Also das ist ein Problem, wenn man von außen auf ein Leben schaut, dass es sich verändert. Und darüber geht auch dieses Buch, darüber handelt diese Erzählung. Das ist eine Biografenerfahrung, die da durchaus thematisiert wird. Und das Sich-Wehren der Porträtierten gegen das Bild von außen. Und in dem Fall verändert sich das dadurch, dass der Ich-Erzähler eben auch über sich selber schreibt und im Grunde sich gegen sich selbst zu wehren hätte, wenn das radikal zu Ende gedacht wird. Und das macht dann die literarische Volte aus.
Es heißt ja auch am Ende, da verabschiedet er sich quasi von diesem Projekt und nachdem er beim Vater war und sagt dann, ja, ich muss jetzt ein anderes Buch schreiben. Ist das quasi jetzt das Buch, was wir lesen? Das dachte ich so, das ist ja eigentlich dann, wäre ja eine ganz schöne Auflösung.
Das ist genau das Buch, das dann da entsteht. Also, dass er eigentlich am Ende dahin kommt, dann diesen Text zu schreiben, der dann zum Roman wird. Dass er sich löst von dem, was er bisher gemacht hat und eine andere Art des Sprechens auch entdeckt. Das hat er auch mit eigenen Liebeserfahrungen, mit eigenen Änderungen in seinem Leben zu tun, dass er dazu in die Lage gesetzt wird. Es geht in diesem Buch auf der einen Seite um das Sterben des Vaters, um die Konfrontation mit dem Tod und die Frage, was ist das Leben eigentlich? Und was können wir wissen voneinander? Und auf der anderen Seite auch, was die Eltern des Erzählers angeht, was das Künstlerpaar angeht und was seine eigenen Lebenserfahrungen betrifft, verschiedene Liebesverhältnisse. Und die Liebe wird immer wieder als eine Kraft erlebt, die sich auch dem Tod entgegenstellen lässt. Die Liebe ist die verändernde Kraft, aus der heraus wir überhaupt auch über Veränderung, über Selbstveränderung Bescheid wissen. Und der Tod ist ja vielleicht die allerradikalste Art der Selbstveränderung. Und wie er den erlebt, dieses Sterben des Vaters, das ist ja dann eigentlich da etwas, worauf der Text dann auch hinläuft.
Und diese Liebe, die Sie gerade ansprechen, die hat man ja auch zu Menschen, die man nie kennengelernt hat, nämlich zu diesen geistigen Vätern, die ja auch eine wichtige Rolle in Ihrem Buch spielen. Hölderlin taucht da immer wieder auf, wird auch beim Begräbnis gelesen und immer wieder diskutiert. Das ist auch interessant, oder? Dass diese geistigen Väter einem ja oft viel näher sind als die biologischen.
Ja, weil sie einen im Sprechen ja beeinflussen oder im Denken. Und wir sind ja jetzt nicht nur biologische Wesen, die dann irgendwann sterben, sondern wir sind vor allem denkende Wesen mit einem Bewusstsein. Und das prägt sich durch die Art und Weise des Sprechens. Und da nimmt der Erzähler einiges auf von Literaten, von Dichtern. Hölderlin ist vor allem die Figur, die den Vater des Erzählers geprägt hat, den er mitnimmt aus seiner schwäbischen Heimat in die kanadische Ferne und der so eine Art Verbindung auch immer herstellt zum Heimatlichen. Der wird in Kanada in eine andere Landschaft verpflanzt und trotzdem merkt man, dass vieles von dem, was da an Sprache da ist, auch auf die veränderte Ferne zutrifft. Das ist ein wichtiges Thema in diesem Buch auch, das Weggehen, das Abschiednehmen, das die Heimat verlassen und dann aber in einer Fremde irgendwie doch versuchen, heimisch zu werden, was dem Vater mehr oder weniger gelingt. Der Sohn denkt da dann immer darüber nach, was war das eigentlich für ein Leben? Warum hat der Vater diesen Schritt unternommen? Warum diese radikale Ablösung von dem, was er doch eigentlich geliebt hat und was er in seiner eigenen Sprache in die Fremde transportiert? Und dafür steht unter anderem Hölderlin als einer, der eben das Schwäbische in Kanada aktuell hält.
Und Sie beschreiben auch sehr schön, finde ich, wie der Erzähler eben darüber nachdenkt, wie stark sein Bedürfnis war, früher dem Vater so wenig ähnlich wie möglich zu sein. Und dann ist er über 50 und merkt auf einmal, wie ähnlich er ihm doch tatsächlich ist. Sorgt sowas, diese Erkenntnis dann doch noch für ein spätes Gefühl der Nähe oder eine Art Versöhnung?
Es gibt ja die Einsicht, dass der Vater immer der Vater bleibt und der Sohn immer der Sohn. Auch wenn man sich nie sieht, auch wenn man nichts voneinander weiß, an dieser Grundbefindlichkeit ins Leben gestellt worden zu sein durch Eltern, da gibt es kein Rütteln dran. Und das muss er akzeptieren und das akzeptiert er nicht nur, sondern er merkt auch, Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele von uns machen. Wie stark die Eltern einen dann doch geprägt haben, die eigene Herkunft, die eigene Kindheit, die eigenen Sprechweisen, was man von den Eltern übernimmt, bis ins Biologische hinein, Körpergerüche, Art der Bewegung, des Blicks. Und sowas wird für mein Empfinden, wenn man älter wird, stärker oder man toleriert es vielleicht auch einfach mehr und weiß, man ist nicht ein Wesen, das auf die Welt kommt und sich irgendwie abschotten kann und so tun, als ob man sich ablösen könnte auf einfache Weise. Das hat ein bisschen auch was Pubertäres natürlich, dieses Weggehen von den Eltern, was ja zu einer Biografie gerade meiner Generation sehr viel stärker dazugehörte, als es heute der Fall ist, dass man sich im Bruch von den Eltern abgewendet hat. Und in diesem Fall des Erzählers ist es eben so, dass der Vater sich auch im Bruch von seiner Familie abgelöst hat. Es ist also eine beiderseitige Verabschiedung, die da stattgefunden hat und die eigentlich erst im Tod, im Ruf des Vaters, im Sterben nach dem Sohn aufgelöst wird.
Wir haben ja am Anfang schon über diese starken autobiografischen Anklänge darin in Ihrem Erzählen gesprochen. Da gibt es ja überhaupt eine starke Tendenz im Moment, wenn man allein an die ganzen Podcasts denkt, in denen Personen mit ihren Geschichten im Zentrum stehen, aber auch in der Literatur das autofiktionale Erzählen. Was interessiert Sie an dieser Art des Erzählens, Jörg Margenau?
Es ist eine Art von Aufrichtigkeit, die ich darin suche, dass man tatsächlich so schreibt, bruchlos das aufnimmt, was man auch empfindet und erlebt und denkt. Ich habe Schwierigkeiten eigentlich oft damit, mir Geschichten auszudenken oder warum soll ich jetzt alles irgendwie ins Fiktionale verfrachten, wenn es doch in der Wirklichkeit so viel gibt, was man bewältigen und durcharbeiten muss. Also das Erzählerische ist nicht etwas, was sich als Fiktion einer Wirklichkeit entgegenstellt, sondern das Erzählerische, Sprachliche ist etwas Eigenes, was entsteht, wenn man anfängt zu erzählen. Und der Unterschied zwischen Fiktion oder Nicht-Fiktion oder Autobiografie und nicht, ist mir nicht so besonders wichtig, muss ich sagen. Also auch aus der Erfahrung als Biograf, wenn ich über andere Leben schreibe, weiß ich, dass dabei am Ende etwas entsteht, was einer Fiktion sehr nahe kommt. Das Bild, das man konstruiert aus nichts. Und wenn man das mit autobiografischem Material genauso macht, merkt man, dass das eigene Leben etwas ist, was sich einem genauso entzieht wie fremdes Leben. Und das ist der Effekt, der sich dadurch einstellt und der mich interessiert hat. Das eigene Leben ist auch etwas, was man konstruiert. Und auch das wird ja in diesem immer bedacht und reflektiert. Das ist nichts Gegebenes, wo man sich einfach mal schön erinnert und dann schreibt man seine Autobiografie, sondern das sind Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken, Gelesenes, Gesehenes, was sich fügt zu einem Bild, was sich aber erst im Erzählen herstellt. Und genau dieser Vorgang, der ist natürlich, wenn man über eigenes Material schreibt, viel dichter, viel näher, als wenn man das über anderes tut. Und in diesem Buch, in diesem Roman, wird das jetzt alles miteinander kontrastiert und auch die verschiedenen Formen von Blick auf Leben, sei es eigenes Material, sei es Fremdes, sei es wie das des Vaters, was ja irgendwie Familiengeschichte ist und sowas Zwischenmäßiges hat, ja, das ist nicht fremd, das ist aber auch nicht das eigene, aber es ist die eigene Familiengeschichte. Insofern ist da der Erzähler darin aufgehoben, ob er will oder nicht. Und diese Kontraste, die machen den Reiz dieses Textes aus, so hoffe ich.
Jörg Margenau, vielen Dank für dieses Gespräch. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Die kanadische Nacht beim Klett-Cotta Verlag erschienen.